Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwertewelt im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Dabei mal ein kleiner Ortswechsel, denn in dieser Woche finden bzw. fanden die Hamburger Investorentage statt und heute geht es deshalb auch um Fortec Electronic, ein Unternehmen, das einerseits vor Ort war und andererseits natürlich auch in den letzten Tagen und Wochen für einige Schlagzeilen sorgte. Fortec Electronic ist ein Unternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung in Stromversorgung, Embedded- und Display-Technologie. Diese Woche wurden die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht, die deutliche Rückgänge sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT aufzeigten. Was hier die konkreten Gründe waren, wie Fortec aus dieser Delle wieder herauskommen will, was eine jüngste Übernahme damit zu tun hat und wo natürlich die zukünftigen Wachstumsperspektiven liegen. Darüber spreche ich heute mit Frau Sandra Meile, Vorstandsvorsitzende der Fortec Electronic. Frau Meile, herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, wie gesagt, wir sitzen ja hier bei den Hamburger Investorentagen und deswegen als erstes mal die Frage, welche Bedeutung hat denn solch eine Veranstaltung für Ihr Unternehmen?
Also für uns ist es nicht nur Pflicht, dass wir an solchen Veranstaltungen teilnehmen, sondern auch echt eine tolle Möglichkeit, uns auszutauschen. Also wir haben direkten Kontakt, wir kriegen Feedback, wir können auf aktuelle Themen antworten. Ich habe jetzt heute Morgen, ich schaue gerade mal, bereits 4 Gespräche gehabt mit 8 Gesprächspartnern. Und es wurde natürlich Fragen gestellt zu dem Thema vorläufige Ergebnis und Zahlen, die Gründe, auch über die Perspektiven, die wir sehen im Markt. Und schätzen wir sehr. Und wir wollen auch gerade in diesen Zeiten besonders transparent sein. Und auch die Möglichkeit nutzen, hier vor Ort zu sein, um Fragen direkt zu beantworten.
Mhm. Ja, Sie haben ja jetzt schon das Stichwort gegeben, die vorläufigen Zahlen 2024/25. Nur mal ganz kurz zusammengefasst, Umsatz um 16% zurückgegangen. Das EBIT ging von 7,1 Millionen auf 1,9 Millionen zurück. Und auch beim Jahresüberschuss gab es einen deutlichen Rücksetzer. Was waren denn da aus Ihrer Sicht die zentralen Ursachen für diese Entwicklung?
Gut, wir haben schon berichtet bei der Gewinnwarnung im Juli, was die Gründe dafür waren. Wir haben eine Zurückhaltung im Investitionsbereich. Wir haben Rezession in Deutschland. Das spüren wir auch. Wir haben dazu noch in den letzten Monaten, also jetzt bezogen auf 30. Juni 2025, eine, ich nenne es mal nett, Dynamik im Tarif- und Zolltarif-Thema gehabt. Wir haben teilweise US-Zölle in der Höhe von 130% gehabt, zwar nur kurzfristig da waren, aber es war eine Unsicherheit einfach da in dem Markt. Wir haben in der Topline Umsatz verloren, insbesondere im Segment Datenvisualisierung. Wir haben gar nicht so einen starken Rückgang im Bereich der Stromversorgung gehabt. Da waren es nur jetzt zum 30. Juni rund 5%. Obwohl auch natürlich in diesem Bereich wir diese Zurückhaltung gespürt haben, also wir haben dort auch schon einen erheblichen Rückgang, sehen wir im Industriebereich, also dass da Zurückhaltung bei unseren Kunden besteht, aber wir konnten das wiederum sehr gut ausgleichen mit Defense-Umsätzen, sodass wir im Stromversorgungsbereich nur bei 5% Rückgang lagen und im Datenvisualisierungsbereich bei rund 24-25%. Und bisher war natürlich der Datenvisualisierungsbereich unser sehr profitabel aufgestellter Bereich. Und deswegen, wenn es in der Topline fehlt, da spüren wir das einfach dann auch im EBIT, weil die Fortec an sich die Kosten eigentlich im Griff hat. Natürlich haben wir im Vergleich zu 2021, wo wir einen ähnlichen Umsatz hatten, ein besseres Ergebnis. War aber natürlich auch noch stärker der Anteil im Datenvisualisierungsbereich. Aber haben wir auch gleichzeitig weniger oder geringere Kosten gehabt, die jetzt die letzten paar Jahre inflationsbedingt einfach gestiegen sind. Man sieht, wenn man die Zahlen vergleicht im Personalbereich, aber auch in sonstigen betrieblichen Kosten. Wir haben investiert in IT, das ist deutlich spürbar. Und deswegen ist die Situation anders als in 2021. Ja.
Mal nachgehakt, Stichwort Auftragseingänge, da gab es ja auch einen kleinen Rücksetzer auf 50 Millionen. Was für Signale bekommen Sie denn jetzt von Ihren Kunden inzwischen?
Also wir hatten ja zu Hochzeiten der Pandemie, hatten wir mal kurzzeitig, glaube ich, einen Auftragsbestand von rund 90 Millionen, was sehr außergewöhnlich war. Jetzt hat sich tatsächlich der Auftragsbestand normalisiert. Vor der Pandemie lagen wir bei rund 45 Millionen. Jetzt liegen wir, glaube ich, bei 50 Millionen, der letzte Stand, den wir veröffentlicht haben. Es kommt auf das Unternehmen an, es kommt auch auf das Land an, aber wir sehen noch nicht in der Gesamtheit bei unseren Kunden eine wirkliche nachhaltige Trendwende. Wir haben beispielsweise im Defense-Bereich auch im Juli nochmal einen Auftrag bekommen für das Geschäftsjahr 26/27, schon über rund 3 Millionen. Und jetzt kann ich mich da nicht genau festlegen, aber so, das war das typische Auftragsvolumen. Und da geht natürlich auch was, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, es gibt wenig Kunden, die sagen, ja, wir sind jetzt bereit. Manche nutzen auch die Zeit, um Redesigns zu machen, um neue Plattformen zu designen. Das ist jetzt etwas anders, wenn man das mit der Zeit der Pandemie vergleicht, dass mehr wieder entwickelt wird. Aber noch trotzdem Zurückhaltung besteht, um größere Rahmen zu platzieren. Und das ist eigentlich unabhängig, in welchem Markt wir uns befinden, also regional gesehen. Mhm. Ja.
Sie hatten ja, wie gesagt, ein EBIT von 1,9 Millionen gemeldet, waren damit am oberen Ende der angepassten Prognose. Gab es da noch Punkte, die, ich sag mal so, da unterstützt haben, um doch am oberen Ende zu bleiben?
Es war sogar so, und dass wir, das wird man dann bei der Veröffentlichung des Finanzberichtes sehen, dass wir auch Impairments, also Abschreibungen auf Goodwill in dem Ergebnis getätigt haben. Das heißt, aufgrund der Situation in der Datenvisualisierung haben wir uns, müssen wir nach IFRS und unsere Beteiligungen bewerten. Und mussten jetzt tatsächlich zum 30. Juni aufgrund dieser Zahlen auch ein Impairment in Höhe von rund 700.000 Euro tätigen. Das heißt, wir haben sogar einen noch negativen Effekt gehabt. Es gab aber natürlich auch im Jahresabschluss noch einen positiven Effekt, der aber deutlich geringer war im Niederswertprinzip. Also es gab Plus und Minus, aber es wurde jetzt eigentlich hätte sogar das Ergebnis dann sogar noch besser sein können, als wir das gedacht haben. Das heißt, unsere Maßnahmen haben am Schluss doch noch gegriffen, aber dennoch haben wir dann die Abschreibung machen müssen und lagen in dieser Prognose dann drin. Ja.
Okay. Wenn man jetzt von dieser Ausgangslage ausgeht, dann mal jetzt schon den Blick dann auf das neue Geschäftsjahr, gehen Sie denn davon aus, dass Sie Ihre Profitabilität jetzt wieder deutlich steigern können?
Also wir sehen im Moment noch das Geschäftsjahr 25/26 als ein Übergangsjahr, weil die Herausforderungen möchte ich jetzt auch nicht wegreden für dieses Geschäftsjahr. Wir sind noch nicht so weit, dass wir über eine Prognose sprechen können. Die wird ja dann im Oktober veröffentlicht. Aber ein Übergangsjahr mit Herausforderungen und wir sehen es dann optimistischer ab 26/27 aus heutiger Sicht. Wobei ich jetzt persönlich denke, dass sich einige positive Impulse 2026 dann schon ergeben werden. Aber die Prognosen und Indexe sind ja eher auch sehr verhalten. Ja, also wir versuchen jetzt natürlich schon auch in anderen Regionen, klar, USA stehen wir dazu, wollen wir auch weiter ausbauen, wohl wissend, dass es hier tägliche Veränderungen gibt, auf die wir uns einstellen müssen. Wir haben ja den Standort in Kairo letztes Jahr als Entwicklungsstandort gegründet. Wir fangen jetzt auch sachte an, mal Vertriebsopportunitäten zu schauen, was es gibt, abzuklären, was für Möglichkeiten haben wir und werden jetzt an Messen teilnehmen. Und da sehen wir natürlich schon ein Potenzial. Das werden wir jetzt vielleicht dieses Jahr nicht sehen, vielleicht auch noch nicht nächstes Jahr, aber in 2 Jahren. Ja, da sind Umsatzzahlen oder Umsatzwachstum möglich zu generieren. Ja.
Nochmal ein bisschen konkretisierter, Wachstumschancen eher im klassischen Bereich oder bei neuen Anwendungen? Und wenn ja, nicht wenn ja, sondern auch darüber hinaus, welche Regionen in der Welt sehen Sie denn als besonders interessant, auch vielleicht so ein bisschen in the long run?
Also MENA-Region, haben wir uns ja strategisch dazu entschieden, hier reinzugehen. Einmal es zu nutzen als Entwicklungskapazität, aber jetzt auch den Blick, das Potenzial für unsere klassischen Anwendungen im Stromversorgungsbereich und Datenvisualisierungsbereich. Also würde ich eher sagen, da ist eine regionale Erweiterung für neues Geschäft, weil da wird viel investiert in Transport, ins Transportwesen, aber genauso natürlich Beleuchtung ist ein großes Thema. Da waren wir jetzt auch auf der Messe. Moscheen werden beleuchtet, wird alles beleuchtet. Und da können wir ja mit Stromversorgungen, sehen wir da viel Potenzial in der Ansteuerung von beispielsweise LED, aber auch für andere Geschichten. Also wir planen jetzt nicht, jetzt ein völlig neues Feld aufzumachen. Natürlich entwickeln wir uns weiter und wir wollen neue Lösungen anbieten, die aber schon nah sind an unserem klassischen Geschäft. Ja. Aber wir wollen partizipieren von dem neuen Wachstum dort vor Ort. Indien ist natürlich auch ein interessanter Markt, aber wir haben uns letztes Jahr erstmal entschieden, nicht nach Indien zu gehen. Wir sind börsennotiert, aber wir sind mittelständisch geprägt und wir sollten uns schon auch fokussieren auf die Dinge und nicht alles anfangen und ja und nicht zu schauen, was bringt dann wirklich was. Ja? Wir haben begrenzte Kapazitäten.
Also im Prinzip Schritt für Schritt, aber Sie haben jetzt vor kurzem einen ganz großen Schritt gemacht, nämlich eine Übernahme aus und zwar Nothot in den Niederlanden und damit steigen Sie in den maritimen Markt für Datenvisualisierung. Vielleicht können Sie noch mal skizzieren, was erhoffen Sie sich denn konkret von dieser Akquisition?
Meinen Ausführungen konnten Sie ja schon entnehmen, dass wir stark schon im Stromversorgungsbereich in Defense tätig sind. Im Datenvisualisierungsbereich gibt es natürlich auch Defense-Anwendungen, aber da sind wir noch nicht so stark. Nothot bietet uns die Möglichkeit, durch robuste Monitore, es sind ja hauptsächlich im Bereich der Monitore unterwegs, in diesen Markt reinzukommen. Wir haben bereits robuste Monitore auch im Portfolio der Fortec Integrated, aber das sind für Medical-Anwendungen oder für Brandschutz, also öffentliche Einrichtungen. Und da erhoffen wir uns einen Eintritt in einen Markt mit einer hohen Eintrittshürde. Das ist eine super Ergänzung zu unserem Portfolio und wir wollen natürlich auch Nothot als Hub nutzen sozusagen für den Benelux-Markt. Wir wollen da auch Stromversorgungen verkaufen und das Portfolio dort vor Ort ausbauen. Ja, aber das sind die Beweggründe. Wir konnten das Unternehmen im Rahmen einer Nachfolgeregelung übernehmen. Und für uns ist es eine gute Ergänzung technisch gesehen. Sie bieten auch nochmal einen Produktionsprozess in der Manufakturgröße an, den wir nicht anbieten. Wir bieten ein Optical Bonding an, das ist quasi das trockene Bonding. Und die bieten ein Wet Bonding an, was wir bisher outgesourced haben. Und das können wir dann auch für die Projekte wieder insourcen. Also es gibt verschiedene Ansätze mit Nothot in der Fortec Group.
Um das vielleicht für unsere Zuhörer noch mal ein bisschen praktikabler zu machen, welche Marktposition hat denn Nothot?
Nothot ist ein Nischenanbieter. Es gibt große Mitbewerber in diesem Bereich, auch in dem niederländischen Markt. Aber Nothot hat sich spezialisiert auf kleine Stückzahlen, auf Schnelligkeit. Die bieten ein Standardportfolio an für diese Anwendungen und liefern typischerweise eher kleinere Stückzahlen, die sie schnell liefern können. Das heißt, sie haben ein Portfolio aufgebaut in einem Art Baukastensystem, müssen dann entsprechende Vorräte vorhalten und können aber sehr schnell reagieren. Aber es ist eine absolute Nische, ein kleiner Player, aber der seinen Markt gefunden hat und auch Kunden hat, die langjährig Kunden sind. Also es ist ein beständiges Wachstum an Anzahl der Kunden und die sind bleiben. Das heißt, da gibt es nicht so schnell einen Wechsel wie in anderen Märkten, sind treue Kunden.
Okay. Wie ist denn so generell Ihre Akquisitionsstrategie? Sind Sie da eher auf der aktiven Suche oder passiv, dass man sagt, okay, wenn jetzt mal doch eine Möglichkeit besteht oder ein interessantes Angebot im Markt da ist? Und wenn ja, gibt es denn bestimmte Kriterien, die das Ziel erfüllen muss, zum Beispiel Rendite, Umsatzgröße?
Ja, also wir waren aktiv auf der Suche. Im Moment sind wir nicht mehr aktiv auf der Suche, weil wir sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal die Nordrhod gut integrieren, um die Potenziale da bestmöglich auszuschöpfen. Ja, wenn wir aktiv auf der Suche sind, haben wir auch eine Spezifikation, die wir auch dann immer wieder rausziehen und uns anschauen, ist das was zu uns passt oder können wir was daraus entwickeln? Da spielen natürlich Umsatzgröße und auch die Profitabilität eine Rolle und auch, dass wir mehr Wertschöpfung reinbekommen. Ja, das sind so die drei Kriterien. Also wir haben in der letzten Spezifikation mal zwischen 5 und 10 Millionen gesucht. Ja, dann sollte die EBIT-Marge zweistellig sein. In den Ländern, wo wir mehr oder weniger aktiv sind, USA, Europa, Frankreich, Italien, weniger in Deutschland, muss ich sagen, weil wir da schon ganz gut vertreten sind. Und dann noch diese ja, Weiterentwicklung in der Wertschöpfung, das sind so die Kriterien.
Wie ist denn der Integrationsstand bei Nordrhod?
Ja gut, wir haben am Anfang Juli übernommen. Also wir fangen an, wir waren jetzt dort und jetzt geht es um das Thema Finance. Dann geht es darum, Qualitätsmanagement und auch ERP einzuführen. Die Nachfolgeregelung, weil einer der Eigentümer wird uns voraussichtlich nächstes Jahr dann verlassen. Da haben wir eine Vereinbarung für 12 Monate. Mit dem anderen haben wir eine Vereinbarung über 2,5 Jahre geschlossen. Und da geht es jetzt einfach auch darum, eine gute Nachfolgeregelung zu finden, das Team entsprechend aufzustellen. Und ja, das sind so die ersten Schritte, die wir machen. Ja.
Sie hatten ja vorhin schon gesagt, Sie sehen jetzt das neue Geschäftsjahr auch so ein bisschen als Übergangsjahr. Sie hatten auch schon gesagt, was im letzten Jahr die Schwierigkeiten waren, Zolldiskussion, Investitionsbereitschaft etc. Gibt es denn von Ihrer Seite aus Maßnahmen, weil man kann ja davon ausgehen, dass diese ganzen Diskussionen ja noch weitergeführt werden, um das vielleicht in den Ergebnissen ein bisschen besser abfedern zu können?
Also natürlich haben wir Maßnahmen getroffen, die so auf die Mittelfristigkeit abzielt. Aber wenn Sie jetzt kurzfristige Maßnahmen ansprechen, dann sind es natürlich Kostensenkungsmaßnahmen, über die man nachdenken muss und auch einführen muss in den Bereichen, wo stärker betroffen sind, wird sicherlich auch das Instrument der Kurzarbeit in diesem Geschäftsjahr eine Rolle spielen im Bereich der Datenvisualisierung. Natürlich wird man sich Kosten im Allgemeinen anschauen, ja. Und es gibt aber natürlich auch Restrukturierungsmaßnahmen, Aufstellung Vertrieb in den USA, Aufstellung Vertrieb in Deutschland. Wir haben in den USA das Team ausgetauscht, bis auf die Leitung. Wir haben den Vertrieb in der Datenvisualisierung in Deutschland neu organisiert. Weil wir schon auch gesehen haben, da gibt es Reibungsverluste. Also es laufen Maßnahmen. Ja, die sind in der Umsetzung und manche kommen jetzt in die Umsetzung. Ja, wir können ja nicht einfach nur dastehen und sagen, jetzt warten wir mal, was passiert. Und wir wollen aber trotzdem nicht den Blick nach vorne verlieren. Das ist mir schon wichtig. Wir müssen Maßnahmen kurzfristig treffen, aber wir sind auch so aufgestellt, dass wir sagen, okay, welche strategischen mittelfristigen Maßnahmen werden wir weiterhin umsetzen? Und das ist klar, welche das sein werden. Wir werden immer noch, auch wenn es schwierig wird, in USA versuchen, das weiter auszubauen. Wir werden in die MENA-Region stärker reingehen. sachte, aber reingehen. Und auch das Thema digitale Kanäle werden wir weiter umsetzen, also haben wir jetzt schon umgesetzt, weil das parallel zu unserem jetzigen Vertrieb sein muss, um im Design ins mit dabei zu sein und kurzfristig zu agieren. Da funktioniert einfach jetzt der Vertrieb auch anders. Das hat diese Impulse hat jetzt mein Kollege, der Herr Ärmel, auch mit reingebracht durch seine Kontakte oder mit Konrad, weil er ja von Konrad kam. Also es laufen da einige Maßnahmen, um uns da auch neu aufzustellen. Parallel dazu diese Maßnahmen bezogen auf die Kosten.
Ja. Wenn wir jetzt bei den mittelfristigen Perspektiven bleiben, wo sehen Sie denn da, oder gibt es da auch schon irgendwelche Zahlen, was Wachstumspotenziale angehen könnte?
Ja, das ist jetzt schwierig. Ich meine, wir haben vor einiger Zeit die mittelfristige Prognose rausgegeben. Letztes Jahr, sage ich mal, nochmal auf 2030 verschoben. Und ich kann, also im Moment muss ich einfach ein bisschen kurzfristiger denken und schauen, wie jetzt das nächste Jahr läuft, das übernächste Jahr 2026 anläuft und dann schauen wir auf die mittelfristige Prognose, aber wir arbeiten darauf hin, auf unsere Prognose, aber es ist im Moment wirklich schwer für mich als Vorstand und ich bin schon seit 2017 Vorstand und auch schon seit über 30 Jahren im Markt tätig. Im Moment die Situation richtig nachhaltig zu bewerten. Mhm. Fällt mir schwer. Fällt uns allen, glaube ich, schwer.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Frau Meiler, herzlichen Dank für die Ausführungen. Und natürlich sind wir alle gespannt darauf, ob die kurzfristigen Belastungen dann am Ende sich wieder auflösen und dann langfristig wieder Fortec deutlich zulegen kann. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und damit auch herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Sie weitere spannende Interviews aus dem Bereich der Nebenwerte hören wollen, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Und ich freue mich, wenn Sie dann nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute, erfolgreiche Investments, bleiben Sie gesund. Tschüss.